Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema wirtschaftskriminelle Vereinigungen. Was genau versteht man denn unter einer wirtschaftskriminellen Vereinigung?
Ausgangspunkt ist der Straftatbestand des § 129 StGB, der die Bildung krimineller Vereinigungen unter Strafe stellt. Der Begriff kriminelle Vereinigung ist seit dem Jahr 2017 in 129 Absatz 2 Strafgesetzbuch definiert. Danach muss eine solche Vereinigung mehrere Voraussetzungen erfüllen. Sie muss aus mindestens 3 Personen bestehen, auf eine längere Dauer angelegt sein, über eine grundlegende Organisationsstruktur verfügen, auf Begehung von Straftaten gerichtet sein, die mit einer Mindesthöchststrafe von 2 Jahren bedroht sind, zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses handeln. Kriminelle Vereinigungen finden sich in ganz unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel bei Rockergruppen, rechts- oder linksextremistischen Gruppen oder zuletzt medienwirksam diskutiert, vielleicht sogar bei sogenannten Klimaaktivistinnen.
Was macht jetzt eine kriminelle Vereinigung zu einer wirtschaftskriminellen Vereinigung?
Der Begriff wirtschaftskriminelle Vereinigung wird im StGB nicht explizit verwendet. Früher ging man deshalb davon aus, dass § 129 StGB grundsätzlich nicht auf wirtschaftskriminelle Vereinigungen anwendbar sei. Seit 2017 enthält § 129 Absatz 2 StGB aber eine Legaldefinition für den Begriff der Vereinigung, unter den auch wirtschaftskriminelle Vereinigungen fallen. Eine Vereinigung gilt als wirtschaftskriminell, wenn ihr Zweck oder ihre Tätigkeit auf die Begehung von Wirtschaftsstraftaten ausgerichtet ist, etwa Betrug oder Untreue.
In welchen Fällen hat die Rechtsprechung bereits eine wirtschaftskriminelle Vereinigung angenommen?
Ein bekanntes Beispiel ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in einem Havala-Banking-Verfahren. Havala-Banking ist ein in Deutschland verbotenes informelles Überweisungssystem. Dabei wird Geld über ein organisiertes Netzwerk von VermittlerInnen ohne physische Bewegung transferiert. Die Beteiligten verbinden nach dem BGH ein überindividuelles gemeinsames Interesse, nämlich den Fortbestand des illegalen Finanzsystems außerhalb staatlicher Kontrolle zu sichern. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist das Cyberbanker-Urteil des BGH aus dem Jahr 2023. Dabei hätten die Mitglieder ein Bulletproof-Hosting-System betrieben, das gezielt strafbare Aktivitäten im Darknet unterstützt. Weil die bei § 129 angestrebten Straftaten auch Beihilfetaten sein können, hat der BGH auch hier die wirtschaftskriminelle Vereinigung bejaht. Beide Entscheidungen verlinken wir wie immer in den Shownotes. Auch Online-Anlagebetrug, sogenanntes Cyber-Trading, kann durchaus als wirtschaftskriminelle Vereinigung erfolgen.
Wenn sich mehrere Personen zur Begehung von Betrug zusammenschließen, kommt ja auch eine Strafbarkeit wegen bandenmäßigen Betrugs in Betracht. Wie grenzt man die Bande von der wirtschaftskriminellen Vereinigung ab?
Es stimmt, dass zwischen der Bande und der wirtschaftskriminellen Vereinigung gewisse Parallelen bestehen. Beide bestehen aus mindestens 3 Personen, sind auf eine gewisse Dauer angelegt und zielen auf die Begehung von Straftaten ab. Der Unterschied liegt jedoch in der Organisationsstruktur. Eine wirtschaftskriminelle Vereinigung benötigt eine zumindest rudimentäre Organisationsstruktur, während bei der Bande ein bloßer Zusammenschluss der Mitglieder ausreichend ist. Darüber hinaus muss bei der wirtschaftskriminellen Vereinigung ein übergeordnetes gemeinsames Interesse bestehen. Das kann zum Beispiel angenommen werden, wenn die Gruppe institutionalisierte kriminelle Strukturen implementiert, ideologisch oder politisch motiviert ist oder Monopol- und Marktbeherrschungsabsichten verfolgt. Bei der Bande genügt es, wenn sich die Mitglieder zu mehreren noch unbestimmten Straftaten zusammenschließen, solange für diese Straftaten im Gesetz eine bandenmäßige Begehung vorgesehen ist. Die Abgrenzung erfolgt im Rahmen einer Gesamtwürdigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls. Dabei kommt es vor allem darauf an, ob sich die Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses oder lediglich zur Durchsetzung ihrer gegebenenfalls gleichgerichteten Individualinteressen zusammengeschlossen haben.
Hat die Abgrenzung der Bande von der wirtschaftskriminellen Vereinigung eine praktische Konsequenz?
Ja, die Abgrenzung hat eine wichtige praktische Konsequenz. Bei der Bande, etwa im Fall von Diebstahl oder Betrug, handelt es sich um eine Qualifikationsstrafbarkeit. Das bedeutet, dass für die Strafbarkeit zumindest ein Versuch des Grundtatbestands vorliegen muss. Allein der Zusammenschluss zur Bande führt noch nicht zu einer Versuchsstrafbarkeit. Es könnte höchstens eine Strafbarkeit wegen Verbrechensabrede nach 30 Absatz 2 StGB in Betracht kommen. Der Paragraph gilt aber nur für Verbrechen, also beispielsweise gerade nicht für einen Betrug oder Untreue. Bei der wirtschaftskriminellen Vereinigung ist die Situation anders. Sobald die Merkmale des 129 Absatz 2 StGB erfüllt sind, reicht bereits der Zusammenschluss für eine Strafbarkeit aus, ohne dass die Mitglieder der Vereinigung tatsächlich eine konkrete Straftat versuchen müssen.
Gibt es auch beweisrechtliche Unterschiede?
Ja, es gibt hier Unterschiede. Bei der Bande muss die konkrete Tatbeteiligung der einzelnen Personen an den jeweiligen Straftaten nachgewiesen werden. Bei der wirtschaftskriminellen Vereinigung hingegen reicht es aus, die Mitgliedschaft nachzuweisen. Eine Beteiligung an konkreten Straftaten muss nicht nachgewiesen werden. Allerdings ist bei einer wirtschaftskriminellen Vereinigung der Nachweis der Organisationsstruktur und des übergeordneten gemeinsamen Interesses erforderlich. Es ergeben sich bei der kriminellen Vereinigung also an anderer Stelle unter Umständen erhebliche Beweisschwierigkeiten. Daher wird man nur bedingt von einer Beweiserleichterung sprechen können.
Gibt es darüber hinaus Folgen für die Strafverfolgung bei Annahme einer wirtschaftskriminellen Vereinigung?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel können damit Durchsuchungen zu einem früheren Zeitpunkt ermöglicht werden. Denn strafprozessuelle Maßnahmen können an den Anfangsverdacht für die Bildung einer wirtschaftskriminellen Vereinigung anknüpfen. Ein Anfangsverdacht liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat bestehen. Eine solche Straftat kann 129 StGB sein. Konkrete Anhaltspunkte für die Bildung einer wirtschaftskriminellen Vereinigung können also bereits einen Anfangsverdacht darstellen und eine Durchsuchung legitimieren.
Nun interagieren solche wirtschaftskriminellen Vereinigungen oft nicht nur national, sondern auch international. Wirkt sich die Anwendung des Paragraph 129 StGB auf wirtschaftskriminelle Vereinigungen hier auch aus?
Ja, durchaus. Die Frage, ob eine Auslieferung erfolgt oder nicht, hängt häufig davon ab, welcher Straftatbestand im Raum steht. Hier können sich Unterschiede ergeben, je nachdem, ob der Vorwurf auf ein klassisches Wirtschaftsdelikt wie Betrug ausgerichtet ist oder auf die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auch bei der Rechtshilfe können die Unterschiede eine Rolle spielen. Für die Beschuldigten kann es also erhebliche Auswirkungen haben, wenn sich der Tatvorwurf auch auf die Bildung einer kriminellen Vereinigung erstreckt.
Kommen wir zum Fazit. Wie ist es zu bewerten, dass seit 2017 auch wirtschaftskriminelle Vereinigungen unter den Tatbestand des Paragraph 129 StGB fallen?
Seit der Reform von 129 StGB im Jahr 2017 ist es für Ermittlerinnen einfacher, organisierte Wirtschaftskriminalität als kriminelle Vereinigung zu erfolgen. Allerdings folgt daraus keine grenzenlose Ermächtigung für Ermittlerinnen, denn auch Paragraph 129 StGB hat hohe Anforderungen, deren Vorliegen nicht immer leicht zu beweisen ist. Daraus können sich gute Anknüpfungspunkte für die Verteidigung ergeben. In jedem Fall ist eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Und bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.